NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Julia Fritz und freue mich, dass ihr auch im zweiten Jahr der Podcast-Reihe von NAPCHECK dabei seid. Ich begrüße natürlich auch alle neu dazugekommenen. Ihr könnt die verpassten Podcasts von letzten Jahr in der Mediathek auf unserer Webseite napcheck.de nachhören. Ansonsten abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und auch in diesem Jahr sitzt mir wieder Fachjournalistin Manuela Bauer gegenüber. Hallo Manu, alles gut überstanden?
Ja, alles wunderbar. Du, ich bin schon seit 2. Januar auf Diät. Ich finde ja gut, dass wir heute nicht das Thema Übergewicht haben, sondern Nierenprobleme. Ja. Aber da muss ja auch Diät gehalten werden, ne, soweit ich weiß.
Ja, allerdings genau, in einem anderen Kontext quasi. Also nicht die Diät mit Kalorien reduziert, sondern die Diät im Sinne einer speziellen Kost sozusagen, einer speziellen Zusammensetzung. Genau.
Ja. Und dazu haben wir natürlich wie immer Fragen bekommen von den Hörerinnen und Hörern, genau. Mhm. Also ich kenne ja die Nierenprobleme hauptsächlich von meinen Katzen. Das ist ja anscheinend so ein Hardwarefehler bei Katzen irgendwie. Also wahnsinnig viele Katzen haben Nierenprobleme.
Ja, ne? Tatsächlich, da gibt es auch Statistiken, dass irgendwie 80% der Katzen über 50 eine Nierenerkrankung bekommen.
Über 50?
15, habe ich 50 gesagt. Also, oh mein Gott, es geht gut los, liebe Hörerinnen. Nein, ich meine Katzen über 15, was bei Menschen einem Alter von 75 bis 100 Jahren entspricht. Also schon die geriatrischen, sehr, sehr alten Katzen.
Recht
aber
spät
da
erst
ist
eigentlich, ja.
Sehr spät, ja, genau.
Aber mein Kater, stell dir vor, der hatte mit 2 Jahren Nierentumore.
Oh, wirklich? Ja. Ja, gut, das ist. Aber gut, Tumor ist natürlich jetzt nicht, also ist eine der möglichen Ursachen auch für eine Nierenproblematik, aber wahrscheinlich war da eher die Tumorproblematik im Vordergrund. Also,
ja. Ja, aber das fiese war, dass es auf beiden Seiten hatte. Sonst hätte man eine Niere rausoperieren können. Er hat mit der zweiten Niere weitergelebt. Ich weiß ja nicht, ob man bei Katzen Dialyse macht. Nee. Wahrscheinlich eher nicht.
Also es gibt tatsächlich Dialysezentren. Ja. Allerdings, also für Hunde habe ich das schon gesehen. Was man aber jetzt eher vielleicht im akuten im Falle einer akuten Niereninsuffizienz in Betracht ziehen sollte. Ich habe ja tatsächlich mal während meiner Doktorarbeit in einer Dialyse gearbeitet, in einer Humandialyse.
Human, okay.
Ja, human. Und es war, interessant. Und vor dem Hintergrund ist auch echt mit den Tieren, also es ist Dialyse ist schon hart irgendwie. Aber jetzt bei akuten Nierenerkrankungen, akuten Nierenversagen, ja, was du ja vielleicht eher durch irgendwelche giftigen Substanzen ausgelöst werden. Kennt ihr vielleicht auch als Zuhörer, Weintrauben ist ja so ein Thema, ja, was akutes Nierenversagen machen kann. Mhm. Weintrauben und alles, was so daraus passiert oder auch hier, wie heißt das, Frostschutzmittel, Ethylenglykol.
Ja.
Und so weiter. Und da kannst du natürlich, wenn sie es anbietet und du hast vielleicht auch ein Zentrum in der Nähe, kannst du natürlich, da macht eine Dialyse Sinn, die machst du dann halt einmal oder halt über einen begrenzten Zeitraum. Aber so, dass du jetzt einen Hund irgendwie da 3-mal die Woche an die Dialyse hängst, damit er, keine Ahnung, wie viel länger dann noch leben könnte, müsste man, glaube ich, ethisch echt wahrscheinlich hinterfragen. Aber ja, sind wir schon auf einen guten Kurs gekommen.
Irgendwie. Ja, ja. Oh Gott. Aber generell, also wie gesagt, ich kenne es nur bei den Katzen ganz häufig. Ja. Hast du in deiner Praxis auch Hunde?
Beides, ja, ja. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, ob wir jetzt mehr Katzen haben als Hunde mit einer Nierenerkrankung. Wir haben da eigentlich echt, also kommt beides vor. Ob das jetzt die Katze, mal die Katze gilt immer so, oder da hörst du es halt oft und man sagt ja auch mal die Katze als Wüstenbewohner und die ist ja so besonders in jeglicher Hinsicht, da sind wir uns ja eh einig, ja, dass Katzen einfach die absolut speziellen Wesen auch sind. Und dann wird natürlich auch immer so ein bisschen spekuliert, liegt es jetzt daran, dass also Katzen können tatsächlich ihren Urin viel besser konzentrieren als viele anderen Arten und können auch viel besser mit Wasserverlust haushalten, also genau. Und ob da jetzt Zusammenhänge bestehen, kann man natürlich drüber philosophieren und Hypothesen aufstellen, ist aber bislang meines Wissens noch
Manche
nie.
Vermuten Trockenfutter.
Ach so, ja. Ja, das ja. Haben wir auch schon. Ja, ja, ja. Das ist der Knaller. Dann liest du irgendwie so eine Anzeige, Trockenfutter, der programmierte Tod der Katze oder irgendwie so total.
Ist es denn der Nierentod oder was?
Ja, also es ist Schwachsinn, ja, muss man echt sagen. Das ist so weit hergeholt. Stell dir vor, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, wenn du jetzt dein ganzes ganzes Leben, also Trockenfutter hat weniger Feuchtigkeit, vielleicht um kurz die Hörer abzuholen. Mhm. Und der Hintergrund dieses Mythos ist, dass die Tiere dann quasi innerlich verdörren. Ja. Und die Niere, werden wir sicherlich noch drüber sprechen, spielt eine wichtige Rolle auch im Wasserhaushalt. Ja. Und wenn eine Niere krank ist, dann trinken die Tiere auch meistens mehr oder pinkeln mehr oder beides. Das hängt auch miteinander zusammen.
Ich wollte gerade sagen, was genau passiert denn bei einer Erkrankung der Niere? Was kann die Niere nicht mehr leisten?
Ja, genau. Aber darf ich kurz den Mythos zu
Ende? Ja, der Mythos, entschuldige.
Der Mythos, Frau Bauer wollte den Mythos unterschlagen. Nein, und deswegen heißt es halt sozusagen, dass du dann innerlich, dass die Tiere innerlich verdörren, weil durch die geringe Flüssigkeitsaufnahme übers Futter sozusagen die Nieren kaputt gemacht werden. Das ist so zumindest, was ich mal gelesen habe. Würde jetzt im Umkehrschluss bedeuten, stell dir vor, du isst Kekse die ganze Zeit lang. Das wäre dann sozusagen das Gleiche. Du isst jetzt Kekse und deswegen verdörrst du, trocknest du innerlich aus.
Bin ich nicht ganz knusper?
Nein, also da der Körper hat natürlich Regelmechanismen jeglicher Art, die dir schon signalisieren, wenn du A, was essen sollst und B, natürlich auch was trinken sollst. Und Tiere, die jetzt ein Futter bekommen, was einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt hat, trinken dann auch entsprechend mehr. Auch die Katzen. Ja, das,
aber woher kommt das, dass die Katzen so viele Nieren
weiß man nicht. Nee.
Okay.
Und es ist auch so, dass immer wieder, du liest immer wieder, dass halt die Fütterung schuld ist, Trockenfutter schuld, bislang, also in verschiedenster Hinsicht, ja. Und bislang auch, dass dann die Kohlenhydrate schuld sind, weil Trockenfutter unnatürlich ist. Also es ist oft so mein Empfinden, wenn jetzt eine Ernährungsweise sozusagen nicht dem Ursprung entspricht, dann ist es total schlecht und macht die Tiere krank. Also wie, das ist irgendwie so vielleicht so eine Vorstellung, die man dann irgendwie automatisch hat, wobei wir uns jetzt auch nicht so ernähren, wie es unsere Vorfahren gemacht haben. Ne? Also gut, aber bislang konnte da nicht wirklich ein ganz klarer Zusammenhang gestellt worden. Es gibt so gewisse Phosphatverbindungen, die in Verdacht stehen könnten, in bestimmter Konstellation und vielleicht eine Problematik zu machen. Aber das ist auch alles noch mit Fragezeichen versehen und da bedarf es auch wirklich noch viel mehr Forschung. Aber das ist etwas, was zum Beispiel sich die Wissenschaftler anschauen, ob da wirklich Zusammenhänge bestehen. Also im Fakt ist das Stand heute, können wir da jetzt nicht klar sagen, das und das und schon gar nicht das oder das Futter. Ja, wenn, dann sind es vielleicht bestimmte Sachen im Futter, dass du jetzt sagst, Trockenfutter macht safe, würde meine Tochter jetzt sagen. Ja, Umgangssprache macht safe die Nieren kaputt. Das ist nicht so. Ja. Okay. Und du hast auch manchmal so diesen Umkehrschluss, dass du jetzt bei Nierenerkrankungen, kommen wir gleich drauf, eine bestimmte Diät ja einhalten musst, also auf bestimmte Zutaten im Futter oder Nährstoffe im Futter achtest. Und dann hat man oft so, dass im Umkehrschluss das andere die Niere kaputt macht. Und das muss ich auch klar sagen, das ist nicht so. Ja, nur weil du eins machst im Krankheitsfall, heißt es nicht, wenn du das Gegenteil machst, dass du krank wirst deswegen. Gott sei Dank. Ja, aber das würde ich gern doch mal an der Stelle erwähnen.
Vielleicht sollten wir auch mal erklären, für was die Niere genau zuständig ist und was passiert, wenn sie erkrankt ist.
Genau. Die Niere ist ein absolutes Hochleistungsorgan auch unseres Körpers. Das ist wichtig für Filtration, für Entsorgung auch. Ja, also bestimmte Stoffwechselendprodukte, harnpflichtige Substanzen werden über die Niere ausgeschieden. Es gibt ja den Darm als Ausscheidungsorgan, aber eben auch die Niere, sprich den Urin, die den Urin also produziert. Das heißt, die hat auch eine Funktion im Wasserhaushalt, auch Säure-Basen-Haushalt, auch zum Teil Hormone spielen mit eine Rolle, auch Vitamin-D-Produktion hat was mit der Niere zu tun, auch Blutbildung tatsächlich zum Teil, weil in der Niere ein Hormon, das Erythropoietin, gebildet wird, was bei der Herstellung, Bereitstellung der roten Blutkörperchen eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Also die hat wirklich viel zu tun und viele Funktionen, hauptsächlich halt als Entgiftungs-Ausscheidungsorgan. Und ich bin letztens wieder drüber gestolpert, das fand ich so, ich finde Zahlen immer so faszinierend, dass circa 300 Mal am Tag das gesamte Blut durch die Niere durchgeht. Also,
wow, was für eine Zahl.
Krass, gell? Also so viel zum Thema, die hat echt ordentlich was zu tun. Mhm. Ja, habe jetzt keine Bezugsgröße, ja, aber so oder so kann man sich vorstellen, dass die echt auch eins, also wir haben eh ziemlich viele Superorgane, aber die Niere gehört definitiv auch dazu. Ja.
Was passiert, wenn sie erkrankt? Vernarbt die dann? Wie?
Meistens ist es so, du hast so Nierenkörperchen Und also es gibt natürlich verschiedene Pathomechanismen, wie ein das Organ der Niere kaputt gehen kann. Aber wenn wir jetzt mal die klassische Niereninsuffizienz nehmen, dann ist es auch häufig so, dass du quasi wie so Verkalkungen hast oder das, was du eben auch versuchst, über die Ernährung zu beeinflussen, dass du halt nicht diese Verkalkungen und diesen Untergang dieser Glomerula, dieser Nierenkörperchen hast, die dann letztlich ja sozusagen dann zu den Symptomen führen. Und was man aber auch sagen muss, dass die Niere echt ein sehr hohes, wie nennt man das, Kompensationspotenzial hat. Also du merkst die Nierenerkrankung unter Umständen, also
nicht,
klinisch, erst viel später, als du es vielleicht im Labor schon erahnen oder auch sehen könntest.
Ja, über das, Blutwerte.
Blut und Urin gehört dazu, aber deswegen ist es auch so wichtig, finde ich, wichtig, bin eh ein Fan der Gesundheitsprophylaxe, dass man auch gerade mit älteren Tieren regelmäßig einmal im Jahr oder vielleicht irgendwann sogar zweimal im Jahr ein Check-up macht, um eben auch zu sehen, ob da irgendwas im Gange ist, weil du natürlich auch frühzeitig bei manchen Sachen gegensteuern kannst. Und bei der Niere spielt auch die Ernährung eine riesige Rolle. Also die ist, ist Teil der Therapie. Ja, es ist nicht so wie bei anderen Erkrankungen, wo du sagst, ah ja, Ernährung ist ein nettes Beiwerk sozusagen, sondern bei der Niere ist es so relevant, dass das ganz klar zur richtigen Therapie dazu gehört.
Da kommen wir aber noch dazu, über das, wie wir präventiv und auch akut da was machen können. Du hast gerade gesagt, wir können also über Urintests, Untersuchungen, Bluttests vorweg schon mal, also eher was feststellen. Woran merkt denn der Besitzer jetzt, dass der Hund oder Katze, also Katze, welche Symptome zeigen die, wenn sie Probleme mit den Nieren haben?
Ist unterschiedlich tatsächlich. Meistens ist es auch so ein schleichender Prozess. Wir reden jetzt mal von einem chronischen Fall auch. Ja. Und was du halt häufig hast, ist, dass die Tiere, wir nennen das im tiermedizinischen Jargon PUPD, Polyurie, Polydipsie. Also die Tiere trinken. Ja, ne? PUPD. Nein, die Tiere trinken mehr und pinkeln mehr. So, das muss dir natürlich erstmal auffallen. Das ist jetzt gerade auch, ja, vorhin die Katzen angesprochen. Glaube ich, ist es schwieriger festzustellen, wenn die mehr pinkeln oder mehr trinken, wie jetzt vielleicht beim Hund, mit dem du Gassi gehst, wo du vielleicht auch aktiver zuschaust, so, ja, oder halt irgendwie dabei bist, so ein bisschen. Manche merken das lange nicht oder manche kommen dann in die Praxis und sagen, naja, mein Tier riecht jetzt irgendwie komisch, also stellen irgendwas anderes fest, ja. Du hast halt, wenn die Niere sozusagen ihre Ausscheidungsfunktion nicht mehr so nachkommen kann, dann hast du auch zum Teil harnpflichtige Substanzen, die mehr im Blut rumschwirren und da nicht hingehören, die auch vielleicht mal zu so Geruchsveränderungen, hätte ich es jetzt schon fast gesagt, führen. Wobei wir klar sagen müssen, Zahnstein, ja, ist da ein Riesenthema bei den älteren Tieren.
Oder nein,
generell, insgesamt.
Zahnstein, unabhängig von den Nieren.
Unabhängig davon, ja. Deswegen so dieses, mein Tier riecht komisch oder riecht anders oder riecht plötzlich aus dem Maul. Also da ist doch auch erfahrungsgemäß eher die Zähne. Aber sei es drum, ja, egal aus welchem Grund du in die Praxis gehst, wenn du eine Veränderung hast an deinem Tier, ist es natürlich gut, den Tierarzt zu fragen. Aber es ist wirklich für die Besitzer nicht gar nicht immer so leicht, das zu sehen. Deswegen, erneuter Reminder, bitte macht Check-ups bei euren Tieren.
Ja. Also mir sind aufgefallen, das Fell ist so ein bisschen stumpf und glanzlos geworden.
Ja, das wird manchmal und so fettig.
Manchmal erbrechen sie auch und so die Schleimhäute werden blass.
Das ist schon fortgeschritten.
Ach, das ist schon fortgeschritten.
Ja. Okay. Also es ist jetzt auch, du kannst auch so unspezifische Symptome haben. Manche Tiere sind dann irgendwie ein bisschen platter als sonst oder halt nicht mehr so, sind halt müder oder auch
fressen auch weniger.
Appetitloser können sie sein, aber das kann bei allen möglichen auftreten. Weißt du, das ist so, da hängt jetzt nicht so, es ist nicht so signalisierend. Genau. Ich meine, das Trinken ist schon auffällig, aber auch das kannst du bei anderen Erkrankungen haben. Und ja, dass die blassen Schleimhäute ist auch mal die Frage, ein wie sehen das die Besitzer, ja? Wie fällt dir das? Du siehst ja so die Schleimhäute, du musst ja aktiv die Lefse heben, wenn du die Schleimhäute beurteilen kannst. Also da musst du schon auch sehr genau hingucken. Aber ja, im fortgeschrittenen Stadium kann es auch zu einer Anämie kommen, also zu einem Blutmangel sozusagen, also Verlust der roten Blutkörperchen, also deswegen eine Anämie. Und dann wärst du theoretisch auch, hättest du blassere Schleimhäute. Also es stimmt schon, was du sagst.
Blut im Urin?
Nee, eigentlich nicht. Nicht okay. unbedingt. Nee. Gut, wenn du jetzt natürlich vielleicht einen Tumor hast oder irgendwas, wobei der dann in der Niere, ja klar, es kann immer irgendwas sein, wenn da was verletzt wird, ist es dann ein Begleitsymptom, aber es ist jetzt nicht das Typische. Das hast du vielleicht eher bei einer Blasenentzündung, ja, oder vielleicht, wenn du Harnsteine oder sowas hast, wenn da die Schleimhaut vielleicht auch mit angegriffen ist. So. Also blutiger Urin ist jetzt nicht.
Nicht typisch.
Nicht. Ist sicherlich was, was man sich anschauen lassen muss, aber ob das dann zwingend eine Niereninsuffizienz ist, das muss man dann halt tatsächlich sehen.
Wenn man unsicher ist, dann geht man auf alle Fälle zum Tierarzt und lässt die Blutwerte checken. Welche Werte sind denn da erhöht? Worauf muss ich achten?
Genau, also in der Regel, du hast jetzt verschiedene Profile auch im Labor und ich meine, die Kollegen in der Praxis, die wissen, verstehen ihr Handwerk, die wissen auch, was sie sich angucken. Aber was jetzt speziell für die Niere ist, hast du mal einen Wert, das ist der SDMA. Das ist eine ganz komplizierte Abkürzung für symmetrisches Dimethylarginin. Ja, es reicht, wenn man sich SDMA merkt. Das ist ein Parameter, der erst vor ein paar Jahren quasi als neues diagnostisches Mittel auf den Markt kam, wenn man das so sagen kann. Total cool, weil das ist sowas wie ein Früherkennungsparameter für die Nieren. Ist allerdings nicht für Welpen validiert, kann ich gleich dazu sagen. Also wir reden jetzt von erwachsenen Hunden. Das heißt, wenn der erhöht ist bei einem Check, dann hättest du schon mal einen Hinweis oder könnte was im Gange sein. Und dann kommt es halt darauf an, ob weitere Werte verändert sind oder nicht. Und dann entscheidest du halt, mache ich weitere Untersuchungen, kontrolliere ich es und so weiter und so fort. Und der SDMA ist schon sensitiv ab so 30-40%. Das heißt, wenn ein Drittel grob des Nierengewebes nicht mehr so funktioniert, wie es mal war, dann verändert der sich schon. Während das andere Kreatinin, hast du vielleicht mal gehört.
Ja,
das,
genau. Auf jeden Fall.
Das war so früher, so Kreatinin und Harnstoff waren so die zwei Werte, an denen du hauptsächlich und Phosphat, anorganisches Phosphat, die du dir angeschaut hast. Und Kreatinin ist aber nicht so sensitiv. Also das, da reden wir von 70% kaputtem Nierengewebe, bis das sozusagen verändert ist. Also deswegen ist das SDMA so cool, weil du halt viel früher agieren kannst. Und es ist auch spezifischer. Das Kreatinin ist nicht nierenspezifisch. Ja, das kann auch mal bei Muskelab- oder Aufbau hoch oder runter gehen. Das heißt, du musst auch immer, deswegen vorsichtig jetzt hier vor so einem Anleitung der Labordiagnostik, da müsst ihr auch wirklich eurem Tierarzt vertrauen, das gehört eine Allgemeinuntersuchung dazu, es gehört der gesamte Kontext dazu, welche Symptome zeigt das Tier und weißt du, manchmal werden irgendwo Laborwerte eingestellt, beurteil doch mal bitte, aber das macht man so nicht, ja, man muss sich das im Zusammenhang anschauen. Harnstoff ist noch ein Thema, weiß nicht, ob dir das schon mal gehört hast, ist auch etwas, weil Harnstoff wird ja im Prinzip über die Niere ja ausgeschieden, das ist ja Hauptbestandteil unseres Urins. Und der ist aber auch fütterungsabhängig, also kann zum Beispiel bei einer sehr eiweißreichen Ration auch mal höher sein und wenn die Tiere nicht nüchtern sind. Das ist so der klassische Fehler. Ja, nicht nüchternes Tier, vielleicht ein älterer Hund, vielleicht baut er gerade ein bisschen Muskeln ab, hast du Krea leicht erhöht, Harnstoff erhöht. Oh, Niereninsuffizienz, oh mein Gott, Tier zeigt null Symptome. Ja, also du musst auch aufpassen, dass du es richtig interpretierst. Das heißt, Nüchternheit ist ganz wichtig, um dann eine aussagekräftige …
Vor der Blutuntersuchung.
Ja, ganz wichtig. Genau, und dann hast du halt noch das anorganische Phosphat. Das ist etwas, was eher später reagiert. Das heißt, auch im fortgeschrittenen Stadium, weil Phosphat auch über die Niere ausgeschieden wird und irgendwann dann halt nicht mehr geht. Ja, und dann steigt das halt auch im Blut und führt dann auch dazu bei, zu dieser Verkalkung, was wir schon angesprochen haben. Genau, das sind so die drei, vier wichtigsten Blutparameter. Und dann gibt es aber natürlich auch noch den Urin, ja, weil du kannst dir ja auch anschauen, wie gut kann die Niere noch konzentrieren. Ja, das kennen wir auch von uns. Mal ist der Urin gelb, mal ist er weiß oder fast durchsichtig. Also da siehst du auch, wie gut der konzentriert ist oder eben die Katzen, die das sehr gut können. Und das heißt, da kannst du dir spezifische Gewicht anschauen, du kannst dir anschauen Eiweiß im Urin, also auch Sachen. Also die Niere ist ja nicht nur Ausscheidungsorgan, sondern sie holt ja auch Sachen zurück. Ja, das heißt, es gibt Substanzen wie zum Beispiel Zucker, Glucose oder Eiweiß, was eigentlich nicht in den Urin gehört. Und wenn das da aber reingeht, ist das auch ein Anzeichen dafür, dass da was kaputt ist sozusagen. Ja, das heißt, sowas schaust du dir auch an. Genau. Und dann kann man sich auch oder sollte man sich auch vielleicht den Blutdruck nochmal anschauen, weil auch Tiere mit Niereninsuffizienzen, viele davon auch Blutdruckprobleme irgendwann kriegen können. Das ist jetzt noch nicht so steht jetzt, es zählt auch nicht zu den Standards, aber auch das ist in dem Kontext durchaus interessant. Und du kannst natürlich auch noch Ultraschall und solche Sachen machen, ne? Also schaust dir an, wie die Niere aussieht. Du hast ja gesagt, deine Katze hat einen Tumor. Ja, da, oder dass du der auch Kater, guckst, ja. Kater, Entschuldigung. Mhm. Oder manche Tiere haben Schrumpfnieren, das habe ich schon ein paar Mal bei einigen meiner Patienten. Die haben dann eine normale Niere und eine Niere ist irgendwie geschrumpft. Sowas siehst du dann und teilweise aber trotzdem eine normale Nierenleistung. Ja, also deswegen ist es schon wichtig, dass man sich das Tier von verschiedenen Seiten anschaut, um dann auch eine gute Einschätzung zu kriegen, was für ein Problem habe ich und wie ausgeprägt ist das. Mhm. Ja.
Und jetzt nochmal ganz kurz. Meine Katzen, die hat eine also chronische Niereninsuffizienz, aber es gibt ja auch akute.
Ja, genau. Genau.
Wie ist da der Unterschied noch ganz kurz?
Gut, im Prinzip im Verlauf. Ja? Also akut ist halt etwas, das tritt ganz plötzlich auf. Mhm. Ja, da haben die Tiere auch plötzlich Symptome. Und das wäre jetzt klassischerweise, was wir eingangs schon mal angerissen hatten, eben zum Beispiel durch eine Aufnahme von irgendwelchen
Vergiftung.
Toxinen, Vergiftungen, Weintrauben, Frostschutzmittel oder auch manche Leptospiren können sowas auch machen. Das heißt, du hast da einen ganz anderen Verlauf, eine andere
Leptospiren.
Ja, Infektionserreger, genau. Also irgendwelche Erreger. Genau. Okay. Und also es müssen nicht nur Toxine sein, das wollte ich damit sagen. Mhm. Und dann behandelst du halt entsprechend akut und im besten Falle hast du auch eine Heilung danach. Kann aber auch sein, dass daraus vielleicht mal, Folgeschaden daraus entsteht, dass du sich daraus vielleicht auch was chronifiziert und du dann eine chronische, also eine dauerhafte Veränderung der Nieren hast und eine dauerhafte Beeinträchtigung.
CNE heißt die dann abgekürzt,
chronische,
ne?
Nieren. CNE. Also Erkrankung.
Erkrankung.
CNE, genau. Oder CNI. Wir sagen immer CNI bei uns, werden die so für Insuffizienz, chronische Niereninsuffizienz. Mhm. Aber ja, genau.
Okay.
Genau. So kann man das sagen. Und jetzt bei einer akuten Niereninsuffizienz spielt jetzt auch die Ernährung keine wahnsinnig große Rolle, außer vielleicht als Ursache.
Naja, du kannst ja auf Dauer nichts behandeln. Es ist ja,
genau, ne? Also das heißt, da ist wirklich die Behandlung in der Klinik und so weiter im Vordergrund, während du jetzt bei der chronischen Niereninsuffizienz ganz klar die Fütterung als eine der Säulen hast bei der Behandlung von der Niereninsuffizienz. Mhm. Genau.
Ja, dann wollen wir doch mal genau zur Ernährung schon mal übergehen. Nämlich, wenn ich jetzt schon im ersten Stadium hoffentlich erstmal bin, ne, dann kann ich ja mit Ernährung schon noch was einbremsen, oder?
Du kannst grundsätzlich mit Ernährung was einbremsen. Du hast jetzt schon ein Stadium erwähnt. Ja, es gibt quasi verschiedene Stadien oder man versucht auch die Nierenerkrankung einzuteilen. Da gibt es dieses sogenannte Iris-Staging. Vielleicht hat das schon mal der eine oder andere gehört. Das ist jetzt auch eher was für den Tierarzt sozusagen. Wo du quasi anhand der Laborwerte so eine Art Kategorisierung machst, wie weit fortgeschritten das Ganze schon ist. Und jetzt bei Stadium 1, da hast du vielleicht leicht veränderte Blutwerte schon, also eine beginnende Erkrankung, also ist die Nierenfunktion noch nicht total eingeschränkt. Und da würdest du tatsächlich jetzt nicht sofort mit einer Nierendiät ankommen, also mit einer strengen Nierendiät, die zwei Hauptmerkmale hat, nämlich eine Eiweißreduktion, also einen geringeren, ich würde es nicht sagen Fleischanteil, weil Eiweiß ist vielfältig, aber einen geringeren Proteinanteil und vor allem einen geringeren Phosphoranteil. Denn es ist so, wenn du jetzt Eiweiß zu dir nimmst, das, was du nicht brauchst, gerade im Moment, um deine Körperfunktionen oder deine Haare wachsen zu lassen, also für irgendwas, wofür du halt Eiweiß brauchst im Körper, dann wird der Rest ja abgebaut, das überschüssige Eiweiß sozusagen. Und dieser Abbau findet sowohl in der Leber statt, deswegen ist Eiweiß auch bei Lebererkrankungen was ein ganz wichtiger Anker sozusagen. Das heißt, dieser Stickstoffrest vom Eiweiß wird in der Leber zu Ammoniak gemacht, beziehungsweise in der Leber dann in Harnstoff überführt, was nicht toxisch ist. Und das geht dann über die Niere in den Urin. Das heißt, der Harnstoff ist im Prinzip ein Abbauprodukt von den Stickstoffresten, die dein Körper entsorgen muss. Und dann ist es natürlich logisch, wenn ich mir jetzt überlege, das muss ja meine Niere machen oder auch die Leber, dann nehme ich lieber gar nicht so viel auf, also nicht im Überfluss.
Damit ich nicht zu viel habe. Ja.
Weil, wenn mein Organ schon irgendwie nicht mehr auf Hochtouren läuft, dann gebe ich ihm vielleicht keine extra Arbeit, sondern gerade so viel, wie es nötig ist. Das heißt, du würdest jetzt in einem Early Stage, auch vielleicht noch nicht unbedingt eine Eiweißreduktion machen. Also ich rede jetzt mal davon, wir haben einen normalen Erhaltungsbedarf. Also das ist sozusagen das, was du einfach brauchst, damit alles rund läuft. Und du kannst aber von diesem normalen Bedarf natürlich immer noch ein bisschen runtergehen, weil ja im Krankheitsfalle das vielleicht erforderlich ist, beziehungsweise dann sich in den Vordergrund schiebt, um einfach diesen Verlauf aufrechtzuerhalten. Und wir haben üblicherweise, wir werden unsere Hunde und Katzen ernährt. Ich meine, was ist da, steht da ganz oben auf der Speiseliste? Eiweiß, ja, durch Fleisch oder Innereien, die ja allesamt Fisch sehr Eiweiß logischerweise sind, weil es Eiweißlieferanten sind. Ergo haben die von Haus aus eine hohe Proteinaufnahme und wo Protein ist, ist auch Phosphor. Habe ich schon gesagt, das gehört zusammen.
Ich wollte gerade sagen, nee, wo ist das Phosphor drin?
Ist auch da drin. Also das hängt damit zusammen. Ja, Phosphor hast du überall tatsächlich. Phosphor ist Mineralstoff, brauchst du für Energiegewinnung, ist auch in den Knochen enthalten. Also ganz vielfältige Funktionen und das hast du überall drin. Du hast es in Fleisch, du hast es in Getreide, in Nudeln. Wirklich überall, während du jetzt Calcium als Ausgleich zum Phosphor nur in ganz wenigen Futtermitteln hast. Das heißt, wenn du, aber es hängt halt sehr stark mit auch, oder ist besonders reich in tierischen Produkten, in eiweißreichen Produkten, weil das miteinander zusammenhängt. Das heißt, wenn du Phosphor reduzieren willst, geht das irgendwie nur, wenn du auch Protein reduzierst und umgekehrt. Mhm. Ja. Blöd ist, dass das Ganze auch dann was mit der Schmackhaftigkeit des Futters macht. Denn Eiweiß ist definitiv auch ein Geschmacksträger. Also es ist so ein bisschen, ist so eine Krux. Also eine Nieren-Diät zauberst du nicht mal eben so aus dem Ärmel. Das ist gar nicht so
einfach.
Und dann
füttere ich stattdessen Kohlenhydrate oder wie?
Ja, aber das geht ja auch nicht nur. Ja, ja, weil das Tier braucht ja auch eine gewisse Menge. Deswegen ist auch, weißt du, eine Nierenerkrankung ist durchaus sehr individuell auch im Verlauf und auch sehr individuell in der Therapie und kann auch sehr individuell in der Fütterung sein. Ich sage jetzt bewusst kann, weil du ja grundsätzlich zwei Wege der Fütterung hast, den kommerziellen Weg, der möchte ich an der Stelle sagen schon, also ich finde es großartig, dass wir so viele Diätfuttermittel auf dem Markt haben, auch teilweise tatsächlich schon für verschiedene Stadien, weil nicht jeder Besitzer bereit ist, oder auch einfach ist nicht, also aus welchen Gründen auch immer. Ja,
naja, du musst dich auch auskennen, ne?
Ja, alles Mögliche oder auch sich vielleicht nicht sicher fühlt, eine Nierendiät selber zu machen, was natürlich auch geht. Ja, das ist ja das, was wir bei uns in der Praxis machen, dass sich an uns eben viele Besitzer wenden mit nierenkranken Tieren, die eben den anderen Weg gehen wollen, nicht den kommerziellen oder vielleicht dann für einen Urlaub oder als Leckerli oder wie auch immer oder als Notlösung, aber halt so im Alltag gerne das Futter selber zubereiten wollen. Und dann suchen wir halt anhand des Zustandes, der Laborwerte und so weiter, das fließt da alles mit rein, der Stadien und natürlich aber auch, was mag das Tier, was mag es nicht, was will der Besitzer, also diese ganzen zusätzlichen Faktoren. Und dann erstellen wir daraus dann eine passende Nierendiät und natürlich enthält die auch Fleisch, ja, aber halt weniger vielleicht. Oder was wir halt, was bei Nierenerkrankungen sehr sinnvoll ist, ist, dass du fettere Sachen nimmst. Denn wenn du jetzt ein fettes Fleisch nimmst, verglichen mit einem mageren Fleisch, dann hast du halt bei dem fetteren Fleisch A, weniger Eiweiß, weil du hast ja Fett, mehr Fett drin, da muss ja irgendwie Platz. Und du hast natürlich auch mehr Kalorien, das heißt, mit einem fetteren Fleisch kriegst du den Energiebedarf schneller gedeckt, mit weniger, wie jetzt mit einem mageren. Und dadurch hast du dann automatisch schon die Reduktion von Protein. Hast aber den Vorteil, dass Fett auch ein Geschmacksträger ist. Also damit kriegt man schon auch sehr schmackhafte Sachen hin. Aber auch da, nicht jedes Tier verträgt super fettreiche Rationen. Deswegen.
Und welches Fleisch würdest du dann raten bei Fetten?
Ja, halt gut, was hast du typischerweise? Also Rinderhack, ja, ist etwas, was du natürlich, wo du fettere Varianten hast. Du hast ja aber auch jetzt im Fischbereich, ja, wenn du jetzt Lachs oder Thunfisch nehmen würdest, ist natürlich schon auch preisig teilweise, aber hat natürlich jetzt im Vergleich zu Seelachs oder so, wäre das Pendant. Bei Milchprodukten kannst du es machen, dass du Sahnequark statt Magerquark nimmst, also da gibt's, oder dass du auch tatsächlich.
Also Magerquark krieg nur ich, nicht meine Katze.
Ja, wir haben viele Tiere, die Quark echt gerne fressen. Oder ist auch sehr praktisch. Quark, ja, musst du nicht kochen und das ist auch echt was Leckeres. Genau, also da arbeitest du dann mehr mit den Sachen oder dass du mehr Fette zusetzt. Ja, ob das jetzt ein Schmalz ist oder ein Pflanzenöl. Damit kannst du ja auch den Kaloriengehalt einer jetzt hausgemachten Ration erhöhen. Also du kannst auch magerere Fleischsachen nehmen, aber dann musst du halt irgendwie, musst halt gucken, wie du es ausgetüftelt kriegst. Aber du hast natürlich auch Lamm ist sehr fettig teilweise, aber auch Huhn mit Haut wäre auch fettiger. Schweinefleisch ist auch etwas, was jetzt nicht so, wo die Leute immer sind, wie Schwein, ich kann doch.
Aber ich kenne ja wirklich niemanden, der Schwein füttert.
Ja, weil, ne, weil ja immer es heißt, dass Schweinefleisch so gefährlich ist, weil der Jetski-Virus tödlich ist und so weiter. Aber zum einen ist unser Schweinebestand, unser Hausschweinebestand auch Jetski-frei seit vielen Jahren. Und natürlich kochst du das Ganze. Also dieses vermeintliche tödliche Virus würde durch einen etwaigen Kochprozess abgetötet werden. Und der Vorteil bei Schweinefleisch ist halt der, A, kriegst du es überall. Auch zu günstigen Preisen. Und du hast gerade bei Schweinen natürlich auch wirklich fettere, ob das jetzt Nacken ist oder eben auch Hackfleisch, wo du, und dadurch, dass es auch sehr schmackhaft ist, viele Nierenpatienten, also gerade wenn es so, es ist wie so, wie soll ich sagen, es wird irgendwie immer enger. Ja, du hast ein beginnendes Stadium, da kannst du mit der Fütterung vielleicht noch relativ flexibel sein oder was ich schon sagte, du reduzierst nicht, sondern baust erstmal eine Überversorgung ab. Das ist eigentlich vorhin gar nicht erwähnt, ganz wichtig. Also du schaust, dass die Tiere nicht übermäßig was zu sich nehmen. Und dann, wenn die Erkrankung weiter fortschreitet, dann entscheidest du halt irgendwann, okay, jetzt reduziere ich beides. Und da musst du dann manchmal wirklich kreativ werden. Und da war tatsächlich auch Schweinefleisch öfters schon mal eine gute Lösung. Mhm. Ja, genau.
Ja, mich wundert es immer, weil du sagst, klar, durch die Erhitzung tötet man ja alles Mögliche ab. Ja. Warum die Tierfuttermittelhersteller kein Schweinefleisch benutzen?
Es wird schon mitbenutzt tatsächlich. Also jetzt auch so in dem Sortiment, so Supermarktbereich, wenn du da auch mal guckst, irgendwie
ja?
Hast du ja teilweise auch wirklich viele verschiedene Proteinquellen in einem Futter drin, da ist auch durchaus Schweine oder im Leckerli-Bereich Schweineohren. Ne? Also das,
ja, aber es ist das jetzt, ist aber wirklich, kenne ich wirklich als Ausnahme. Ja. Ne?
Es ist nicht weit verbreitet. Es gibt manche Hersteller, die das haben. Das ist dann nochmal so für Allergiker ganz interessant, weil es eher eine seltene Proteinquelle ist. Aber ich kann dir nicht genau sagen, was der Hintergrund ist, ob das dieser Vorbehalt ist oder ob es, weil es erklärungsbedürftig ist oder. Aber Schweineleber zum Beispiel wird auch häufiger verwendet im Futter. Also, aber ja, gebe ich dir recht, auf der Basis trifft man das bei uns tatsächlich eher weniger, ja. Aber man kann es durchaus nehmen. Ja.
Das heißt also, mit einer richtigen Diät kann man das Ganze wirklich, man kann es ja nicht heilen, man kann es wirklich nur einbremsen.
Ja. Ja. Also das muss einem leider klar sein, das ist nicht reversibel. Ja. Mhm. Und du kannst es wirklich im besten Falle nur verlangsamen und keiner steckt so richtig drin. Also ich.
Das heißt, man kann auch keine Prognose geben, ne?
Ja.
Darf man auch nicht, wenn man seriös ist, ne?
Weiß ich nicht. Es ist nicht unseriös, das zu sagen. Ich meine, diese Staging, ja, da hast du natürlich auch eine gewisse Prognose, die dahinter steckt. Aber es läuft halt nicht immer so. Meine Kollegin sagt immer netterweise, der Patient hält sich halt nicht ans Lehrbuch. Und deswegen ist immer die Frage, was bringt es dir dann, eine Prognose zu geben? Ja, machen kann man es. Ich kann nur sagen, wir hatten Patienten mit Laborwerten, wo du denkst, ach krass, das Tier lebt noch so ungefähr.
Durch die Decke,
also jetzt
ja.
Übertrieben. Mm. Und dann sind die noch, weiß ich, in ein paar Jahre ging es denen gut. Und dann hast du Patienten, wo du denkst, ah ja, das ist ja hier noch läppisch, nicht läppisch so ungefähr. Mm. Und dann plötzlich dreht sich das Blatt. Deswegen, also Nierenerkrankung ist sicherlich nichts Tolles. Ja, welche Erkrankung ist schon toll? Aber du kannst was machen. Du kannst als Besitzer viel machen. Du kannst über die Fütterung viel machen, auch im Leckerli-Bereich. Was gibst du da, was gibst du nicht? Also da hast du schon, bist du nicht ganz so machtlos.
Was gibt's denn im Bereich? Da will ich schon genauer wissen.
Vorlage. Ja. Genau, also wir haben ja gesagt, dass du versuchst, Eiweiß zu reduzieren, Phosphor zu reduzieren. Das hängt miteinander zusammen. Also wäre jetzt das Worst-Case-Szenario Leckerli für einen Nierenpatienten getrocknetes Fleisch. So, logischerweise. Also getrocknetes Fleisch hat durchaus 70, 80% Eiweißanteil, auch dementsprechend viel Phosphor dann, während jetzt vielleicht ein Hundekeks, ja, der jetzt eher auf Getreidebasis ist, vielleicht nur 5% Eiweißanteil hat. Also das heißt, über die Leckerlis kannst du schon einiges selber auch machen, dass du halt schaust, dass du, oder vielleicht sogar da auch vegetarische Snacks, ja, oder irgendwie Gemüsestückchen, da ist natürlich kaum was drin. Und dass du halt wirklich schaust, dass du da eher auf fleischhaltige oder Innereien haltige oder auch Fisch, ja, also mal tierische Leckerlis, gerade in getrockneter Form, sind die natürlich wie so Konzentrate halt besonders reich. Also damit, genau, tust du deinem Tier halt keinen Gefallen. Ich meine, mich fragen dann auch die Leute, oh, darf er jetzt kein, Kauartikel wäre ja auch sowas, ja, Kauartikel, Büffelhaut, das Hautknochen ist auch Eiweiß und dann auch noch schwer verdaulich, also ist auch nicht so der tolle Plan, aber ich bin jetzt auch kein Verfechter davon, dass du alles Streich, ja, weil irgendwo ist es auch eine Frage der Menge und manchmal musst du es auch abwägen, ja, wie steht jetzt dieses Kaufvergnügen, manchmal benagen die Tiere das ja auch nur und fressen es nicht und so weiter, im Verhältnis zu dem, dass er es gar nicht mehr kriegt, so, also das muss man halt dann auch einfach so ein bisschen abwägen und es muss einem auch klar sein, das Wichtige ist die Basis, also wenn du eine gute Nierendiät hast, ob das jetzt Early Stage ist oder späteres Stadium und das ist das, was dein Tier jeden Tag bekommt, das ist der große Hebel, ja, da ist das eine, du kannst natürlich mit Leckerlis alles sabotieren, aber der große Hebel ist natürlich die Grundfütterung.
Jetzt haben wir anfangs schon gesagt, ja, der Verdacht ist ja komischerweise, oder der Mythos da mit dem Trockenfutter.
Mhm. Jetzt bei Katzen meinst du
ja, genau, das? Ja, aber, genau, aber generell ist ja Trockenfutter eben dieses getrocknete Fleisch, was du gerade gesagt hast. Jetzt hatte ich immer so ein Nierenfutter, das war Trockenfutter.
Ja, ja, genau. Also Moment, also Trockenfutter ist kein getrocknetes Fleisch. Ja?
Okay, das wollte ich wissen.
So, weil wir haben ja gerade, nicht, dass wir jetzt hier Verwirrung stiften, Leckerlis ist ja was anderes. Und Leckerlis hast du ja gerne getrocknete Fleischstücke, wie sie alle heißen, Lammhappen und weiß der Geier.
Stäbchen.
Ja, alles Mögliche. Aber ein Trockenfutter, kann ich jetzt kurz an den unseren Fertigfutter-Podcast, an die Folge erinnern, ist ja nicht nur aus
Fleisch,
sondern da sind ja auch andere Bestandteile drin. Da sind Kohlenhydratträger drin, das kann Getreide sein typischerweise, das kann auch Kartoffeln sein oder sowas. Du hast auch Gemüse ein Stück weit drin, Fasern und so weiter. Und es ist so, dass du jetzt speziell beim Trockenfutter hast du ja häufig, dass du Fleischmehle verwendest. Und da gibt es jetzt auch ganz unterschiedliche, wie soll ich das jetzt nennen, Qualitäten trifft es vielleicht nicht ganz im Kern, aber diese Fleischmehle haben zum Teil auch noch, wie soll ich sagen, so Knochenanteile mit dabei, was durchaus auch sinnvoll ist, weil du brauchst ja auch Kalzium im Futter. Ja, das heißt, du kannst damit auch deine Rezepturen ausgleichen. Und da gibt es halt unterschiedliche sozusagen Mehle auf dem Markt mit mehr oder weniger von diesen Ascheanteilen, nennt man das auch. Und das heißt, dass du bei Nierendiäten natürlich, beziehungsweise da halt auch schaust, dass du halt in diesem Bereich von deinen Rohstoffen schon was wählst, was du jetzt vielleicht nicht für ein Futter für einen normalen adulten Hund oder Katze nehmen würdest, was übrigens dann auch den Preis irgendwo gerechtfertigt, ja, weil das ist jetzt nicht, sind auch andere Zutaten teilweise drin, das ist ja meistens doch auch, nicht immer, aber schon auch teurer als normales Futter, oder du hast auch teilweise dann noch Sachen drin, mehr, zum Beispiel B-Vitamine ist etwas, wir haben ja gesagt, die Niere ist ein Ausscheidungsorgan und wenn die Hunde mehr pinkeln, also die wasserlöslichen Vitamine werden auch über die Niere aus oder
dann brauchen sie das eigentlich mehr wieder.
Dann kannst du davon ausgehen, dass du höhere Verluste hast. Also würdest du jetzt bei einem Fertigfutter vielleicht auch mehr B-Vitamine reintun oder jetzt bei einer hausgemachten Ration vielleicht noch einen B-Komplex dazu packen oder Bierhefe oder irgendwas, was sehr B-Vitaminreich ist, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Genau. Aber es gibt auch Nassfutter als Nierendiät. Was interessant ist, vielleicht an der Stelle, weil wir hatten ja auch über Trocken- und Nassfutter in einer Folge ganz ausführlich gesprochen. Und bei diesen Diätfuttermitteln, also wir sind ja jetzt in einem Bereich, wo es auch eine rechtliche Verordnung gibt für diese verschiedenen Indikationen, eben unter anderem auch die Niere oder Unterstützung der Nierenfunktion bei Niereninsuffizienz ist sozusagen der Claim für eine Nierendiät, der in den rechtlichen Rahmen gegossen wurde. Das heißt, diese Futtermittel haben spezielle ernährungsphysiologische Merkmale, die eben wissenschaftlich basierter Kenntnislage dazu beitragen, die Nierenfunktion zu unterstützen. Und da gehört eben dazu, dass die Eiweiße hochwertige Proteine sind, also gute Quelle sozusagen und dass auch nur ein bestimmter Gehalt an Phosphor im Futter drin ist, was auch angegeben werden muss. Ja, normalerweise musst du Phosphor nicht deklarieren, bei einer Nierendiät müsstest du es. Also da gibt es so und noch ein paar andere Mineralstoffe, also gibt es so ein paar Vorgaben, die du da hast. Und jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe den Faden verloren, jetzt weiß ich es wieder. Das Interessante ist nämlich, dass hier die Nass- und Trockenfutter in der Regel wirklich die gleiche Zusammensetzung haben. Von den Nährwerten. Mhm. Nicht die gleichen Zutaten, aber da spielen jetzt auch die Zutaten, sind jetzt nicht so vordergründig, sondern du willst halt bestimmte Mengen oder Verdaulichkeiten haben, weil es geht ja hier um ein krankes Tier. Das ist ja nicht wünsch dir was, ja, sondern da hast du ja Vorgaben und die willst du erreichen. Das heißt, da gehst du ganz anders dran, wie wenn du dir jetzt irgendwie überlegst, ach, was wäre denn eine schicke Rezeptur für einen, weiß ich nicht, ausgewachsenen sportlichen Hund oder so. Ja, genau. Also das wäre vielleicht nochmal wichtig. Das heißt, bei den wirklichen Diäten, Diätfuttermitteln, hast du in der Regel gleiche zusammen oder gleiche Gehalte bei Nass- oder Trockenfutter. Mhm. Und dann, immer, wie gesagt, Trockenfutter hat jetzt nicht zwingend einen Nachteil. Ja.
Okay. Also im Alltag, da können trotzdem ein paar so Probleme auftreten, wenn man so eine Diät durchziehen muss, sage ich jetzt mal. Das, da haben wir auch eine Frage und zwar die Heike hat uns geschrieben. Hallo, eine Frage zum Thema Nierenerkrankungen bei Katzen. Wie kann ich mit einer Niereninsuffizienz bei einer Freigängerkatze umgehen? Ja, wenn die da die Maus mops heimlich. Tja. Also ich kann dann eine optimale Ernährung nicht garantieren, nein, da sie immer wieder beim Nachbarn gefüttert wird, ja. Oder sie holt sich selber eine Maus, ne?
Ja. Ich meine, ich würde jetzt mal sagen, die Maus, also eine Maus
macht sich fett.
Ja, also ich habe schon auch Katzen, wo ich Mäuse in der Rationsberechnung berücksichtige. Ja? Also wenn du so Kandidaten hast, die wirklich, keine Ahnung, jeden Tag eine Maus fangen, dann kann man das ein Stück weit berücksichtigen. So, inwieweit dann sich die Katze dran hält, ja, ist wieder eine andere Sache. Und sonst kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr habt ein gutes Verhältnis zu eurem Nachbarn, redet mit dem Nachbarn drüber, erklärt die Problematik, gibt vielleicht dem Nachbarn, wenn der die füttert, dass ihr sonst sagt, ich kaufe das Nierenfutter und gebe es ihm.
Eben, wenn ich schon weiß, dass sie gefüttert wird beim Nachbarn, kann man doch einfach mal rübergehen und sagen, hallo.
Ja,
oder so. Dem gleich vom Nierenfutter-Säckchen rüberbringen.
Ja, es kommt halt immer drauf an, auch wahrscheinlich auf die Herangehensweise, ob du zu einem Nachbarn gehst, sagst, hören Sie auf, meine Katze zu fressen, füttern, zu fressen vor allem, zu füttern. Oder ob du sagst, oh, meine Katze ist jetzt leider krank geworden und ich sehe, die kommt gerne zu Ihnen und holt sich hier ihre Snacks ab und vielleicht, es wäre total toll, wenn wir irgendwie für die Niere und dass sie das noch viele Jahre machen kann, so positiv, negativ, naja, wie es halt so ist im Leben, genau. Ja, aber es ist schwierig, also Freigänger ist.
Ja, Freigänger generell, aber so der.
Ja, aber das hast du bei den Allergikern, hast du das, ja,
genau
Freigänger.
So.
Ich meine, bei Hunden, gut, bei Katzen, ich hatte schon mal gesehen, das war bei einem Allergiker, das fand ich ganz pfiffig, die Idee, da hatte jemand der Katze so eine Art Läppchen, also so wie
Lätzchen.
Lätzchen, und da stand drauf, ich bin Allergiker, bitte füttert mich nicht oder so. Ja.
Ist das aber, gemein? Nein, es ist gut.
Ja, je nachdem, wie man es nimmt. Ja.
Es könnte auch draufstehen, ich bin dick, bitte füttert mich nicht. Ja.
Ich meine, gut, zurück zur Freigängerkatze. Was wollte ich jetzt? Hast du mich rausgebracht? Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau. Ich wollte nochmal betonen, dass die Grundbasisfütterung wichtig ist. Also wenn die Freigängerkatze trotzdem hauptsächlich zu Hause frisst, kann es ja vielleicht auch mal versuchen zu quantifizieren oder so, dann ist vielleicht auch der Snack beim Nachbarn, Mai, dann ist es halt so vertretbar noch. Ja, okay. Wenn sie natürlich hauptsächlich beim Nachbarn frisst, ist halt das dann echt blöd.
Ja.
Genau.
Ja, zum Hund haben wir auch eine Frage und zwar die Gabriela hat geschrieben, hallo, ich hätte eine Frage zum Thema Nierenerkrankung. Mhm. Hast du vorher schon erwähnt den Wert? Genau. Wenn der Hund nur den SDMA-Wert leicht, in Klammern 16, erhöht hat, aber noch keine anderen Werte erhöht sind, sollte man da schon an der Fütterung was ändern und sonstige Maßnahmen ergreifen?
Mhm. Das ist eine super Frage. Genau, also 16 ist leicht erhöht, 14 ist der obere Referenzwert. Mich jetzt nicht alles täuscht. Wir haben ja schon gesagt, das ist so ein Früherkennungsparameter. Und meine Empfehlung ist, erstmal, ich will jetzt nicht sagen cool bleiben, aber Ruhe bewahren. Vielleicht ist da was, vielleicht aber auch nicht. Also ich würde empfehlen, dann weitergehende Untersuchungen zu machen, die da wären Urin. Ja, schauen wir uns an, finden wir noch andere Hinweise, dass die, außer dieser eine Blutwert, dass die Niere nicht mehr mag. Das können wir im Urin finden, vielleicht macht man einen Ultraschall, zeigt das Tier Symptome, also ne, das wird der Haustierarzt dann auch abfragen sicherlich und das Tier untersuchen. Und dann kommt es halt darauf an, finde ich noch, habe ich noch weitere Befunde? Ja, dann würde ich zum Beispiel mit einer Early-Stage-Diät anfangen, beziehungsweise ansonsten schauen, dass ich ein Futter habe, wo mein Tier jetzt noch nicht, keine starke Überversorgung hat. Vielleicht auch hier mal für euch zur Vorstellung, wenn du jetzt ein Fertigfutter hast, ein ganz normales, ich sage jetzt einfach mal stumpf 0815, dann sind die Tiere in der Regel 2- bis 3-fache überversorgt, mit Phosphor zumindest. Ja. Trockenfutter ist die Eiweißüberversorgung nicht so groß, bei Nassfutter entsprechend höher, weil du viel mehr Fleisch und sowas drin hast. Das heißt, da könnte ich erstmal schauen, dass ich das abbaue. Also ich kann zum Beispiel, ich nehme auch ein Seniorfutter vorübergehend, wo du auch in der Regel etwas geringere Gehalte hast oder du vergleichst halt einfach mal. Ansonsten, genau, wenn du nichts findest, nur den SDMA, dann würde ich zum Beispiel sagen, man macht halt nochmal eine Kontrolle, ja, auch in Absprache
Zeit, ja.
mit dem Haustierarzt, vielleicht nach 3 Monaten, nach 6 Monaten oder je nachdem, ja, auch wie man sich selber vielleicht fühlt, du musst ja auch nicht unbedingt ein komplettes Labor machen, du kannst ja auch nur das dir anschauen. Und so halt, ne, weil es kann auch immer mal einen Ausreißer geben. Waren die Tiere wirklich nüchtern? Haben sie vielleicht vorher irgendwie eine super große fleischreiche Ration gehabt oder so? Also insofern immer im Kontext beurteilen. Und es bringt nichts. Du kannst nicht, das ist vielleicht auch gut, auf keinen Fall bitte prophylaktisch eine Nierendiät füttern. Ja, deswegen.
Ja, das finde ich gut.
Ja, ja, also im Umkehrschluss, nein, das ist. Dadurch, dass diese richtig strengen Nierendiäten, sage ich jetzt mal, die sind wirklich Eiweiß und Phosphor reduziert. Und das ist nichts für einen gesunden Hund.
Damit machst du ihn krank wahrscheinlich, ne?
Ob du ihn krank machst, weiß ich nicht. Aber es, ja, will ich jetzt gar nicht mich eigentlich jetzt irgendwie festlegen. Mhm. Aber als ich angefangen habe in der als Tierärztin, da war es tatsächlich noch so, dass diese ganzen Diäten über Tierärzte verkauft wurden. Und ich habe auch am Anfang gedacht, das ist gesetzlich. So ist es aber nicht. Ja, du kriegst ja jetzt auch die Diäten im Handel. Was natürlich auch es hat beides Vor- und Nachteil. Aber der Hintergrund, also überhaupt hinter diesen ganzen Diätfuttermitteln, wenn du mal geschichtlich zurückgehst, hat ja das erste Diätfuttermittel war tatsächlich eine Nierendiät, die in Amerika gemacht wurde. Und damals war sozusagen die Prämisse, also die Einigung, dass das über Tierärzte verkauft wird. Der Vorteil ist halt der, weil ja manchmal sagen, oh ja, die Industrie sponsert alle und so weiter. Ich warte auch noch auf meinen Pool und weiß ich nicht, was ich schon alles bekommen habe, angeblich. Aber der Hintergrund ist natürlich der, dass du jetzt wirklich jemanden hast, der von Berufs wegen beurteilen kann, ist das Tier gesund oder krank und dann auch entscheiden kann, kriegt es eine spezielle Diät oder nicht. Würdest du als Mensch ja auch nicht machen, würdest du jetzt eine Nierendiät essen?
Nee.
Also, ja, da rümpft sie die Nase. Genau, also eine super Frage, deswegen erstmal schauen, ob es noch andere Hinweise gibt und dann darauf basierend halt entscheiden. Mhm. Ja.
Genau. Ganz kurz, also ich glaube, es gibt keinen Unterschied jetzt bei der Nierendiät von Hund und Katze, ne?
Nö, eigentlich nicht. Okay. Nö. Mein Katzenfutter in der Regel schmeckt meistens etwas besser, weil die etwas anspruchsvoller
das
sind.
Das weißt du.
Ja, also was heißt, das weiß ich. Ich empfehle das manchmal bei mäkeligen Hunden.
Ja.
Ja, weil auch das Thema Akzeptanz, es ist halt auch so, dass den Tieren wird auch teilweise schlecht, wenn die Nieren wir haben ja gesagt, harnpflichtige Substanzen, deswegen, warum kann ich das im Blut messen, weil es halt nicht ausgeschieden wird. Das trägt aber unter Umständen auch dazu bei, dass den Tieren schlecht wird. Und wenn denen schlecht ist, dann kann das, es gibt speziell bei Nierendiäten, das nennt sich erlernte Aversion. Das heißt, das Tier verbindet Übelkeit mit dem Futter, weiß natürlich nicht, dass es an der Erkrankung liegt, sondern denkt, es liegt am Futter und dann frisst es das nicht mehr. Das kennen wir auch, Lebensmittelvergiftung oder einen Durst getrunken, kann manchmal auch sowas auslösen, dass du allein nur bei der Vorstellung daran dir schon wieder übel wird. Das hast du halt bei dem Thema Nierenerkrankungen durchaus auch. Das heißt, da musst du auch so ein bisschen drauf achten, dass die Tiere das halt auch fressen, dass du vielleicht jetzt nicht im schlimmsten
und dann Katzenfutter geben.
Moment, genau. Wechselst oder eben dann teilweise auch Katzenfutter geben. Richtig, danke für die Zurückführung auf meinen Pfad, den ich gerade schon wieder verlassen habe. Katzenfutter zu geben, einfach als Alternative. Es ist zwar, du hast natürlich unterschiedlichen Bedarf zwischen Hund und Katze, aber du kannst einem Hund durchaus auch mal ein Katzenfutter, Katzennierenfutter geben als Alternative oder als Leckerli oder. Und die sind in der Regel schon recht schmackhaft. Kleine Kroketten und so, also das ist durchaus mal was, wo man kreativ durchaus auch mal über den Tellerrand, über den Napfrand.
Und was dürfen die denn überhaupt nicht zu fressen kriegen, ja. Tiere mit Niereninsuffizienz?
Ja, also ne, überhaupt nicht grundsätzlich. Du musst, ja.
Also wo schnellen dann die Werte in die Höhe, wenn sie das kriegen würden?
Wenn die halt wirklich sehr eiweißreich gefüttert werden. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine klassische BARF-Ration nehmen würdest.
Zum Beispiel.
Wobei man jetzt auch tatsächlich wirklich überlegen muss, ob man einem chronisch kranken Tier eine rohe Fütterung, ob das eine gute Idee ist in dem Zusammenhang. Aber jetzt mal unabhängig davon, kannst natürlich auch nierenkranke Hunde theoretisch barfen, aber halt nicht klassisch, indem du halt hast klassischerweise 70-80% Fleisch in der Reihen und Knochen in der Regel ja auch. Ja, und das ist mega phosphorreich und eiweißreich vor allem. Und damit tust du der Niere natürlich keinen Gefallen. Also müsstest du sozusagen verdünnen. Das ist ja das, was du bei einer Kochration eigentlich auch machst. Ja, du verdünnst es, das heißt, du gibst nur eine bestimmte Menge an Fleisch, um eben gerade diesen Bedarf zu decken oder auch die Phosphorwerte zu erreichen, füllst dann mit Fetten oder anderen Energieträgern, Kohlenhydrate natürlich auch, muss insgesamt auch eine verträgliche Ration haben, sie muss schmecken und, ja. Ja, und dann so musst du es halt machen. Deswegen, was können die überhaupt nicht haben? Ich würde, also ich kann aus Erfahrung sagen, dass dieses Thema Leckerli halt durchaus etwas ist, wo man überlegen kann, was ich da gebe, weil das ist oft ja etwas, was nicht zum Futter gefühlt dazu zählt. Und wenn du aber jetzt eine super Nierendiät hast und du gibst aber ständig getrocknetes Fleisch als Leckerli, dann ist deine Nierendiät für einen Ärmel, ja. Also kannst so, genau. Ja, genau.
Manche, die wollen vielleicht schon mal, die denken schon in die Zukunft, sage ich jetzt mal, und wollen vielleicht prophylaktisch, dass es erst gar nicht so weit kommt.
Ja.
Naja, also du hast ja schon gesagt, also man soll keine Nierendiät machen, bevor es nicht so weit ist, aber gibt es denn...
Nein.
Nein. Auch keine Nahrungsergänzung. Nein.
Nein. Und es ist ja, was wir ganz am Anfang auch gesagt haben, der Umkehrschluss.
Das ist, du machst mir den Willy Brandt heute. Ja.
Da wird nein. Da wird kein Schuh draus. Ja? Also du kannst jetzt, ich meine, ich kann jetzt nur allgemein sagen, eine gesunde Ernährungsweise, grundsätzlich eine gute Basis, genug Bewegung, Körpergewicht achten, ja, das sind wichtige Hebel, die du hast für eine, um das, die bestmögliche Voraussetzung zu schaffen für Gesundheit per se. Aber ob da jetzt irgendwo Nierenerkrankung in irgendeinem Kapitel steht, das weißt du ja auch nicht unbedingt, ja. Also insofern jetzt prophylaktisch zu sagen, ich kipp jetzt irgendwas, nein. Nein.
Also wenn wir sagen, nicht prophylaktisch, gibt es denn Nahrungsergänzungen, wenn es akut ist, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise chronisch? Hast du nicht irgendwas mit Bierhefe erwähnt?
Also, ja gut, das wären jetzt Vitamine. Wenn du jetzt zusätzlich Vitamine geben würdest, die auch grundsätzlich nie schaden, könntest du entweder Bierhefe nehmen. Das ist halt so ein Naturstoff, sage ich jetzt mal, der von Haus aus sehr B-Vitaminreich ist. Oder aber du gibst einen B-Komplex, gibt es 1005 und Millionen auf dem Markt für Hunde oder Katzen, sowas haben wir auch, aber speziell.
Wie heißt das?
B-Komplex. Für Hunde oder Katzen, genau. Ganz einfach. Aber dass du jetzt speziell was hast, aber was wir haben ein Mineralfutter für hausgemachte Nierendiäten. Ja, sowas haben wir, also was du dann, was sozusagen.
Dazu gibst.
Ja, was dann halt daran angepasst ist, dass du eben erhöhte Verluste hast, mehr B-Vitamin drin, weniger Phosphor und so weiter und so fort. Aber ansonsten, dass du jetzt irgendwas, eine Ergänzung hast, um eine Nierenerkrankung zu vermeiden, das nicht. Was es noch gibt, interessant, dass du das eigentlich erwähnst, das haben wir jetzt nicht, das ist ein Phosphatbinder. Das ist auch manchmal so ein Thema. Wir haben ja gesagt, Phosphor ist ein Problem. Und auch in der Tierarztpraxis gibt es eben diese Phosphatbinder, die sozusagen das Phosphat binden im Futter oder dann im Darm, sodass es gar nicht erst aufgenommen wird. Das ist grundsätzlich ein schlauer Plan.
Okay.
Ja. Ist immer die Frage, wie gut es funktioniert. Ja, da gibt es Phosphatbinder, die auf Calcium basieren, also dass du sehr, sehr viel Calcium gibst. Wir haben auch dieses Thema Calcium-Phosphor-Verhältnis, spielt eine Rolle, weil es eben auf die Absorption das miteinander beeinflusst. Das heißt, wenn du sehr, sehr viel Calcium hast, wird nicht so viel Phosphor aufgenommen.
Mhm.
Aber dann hast du auch andere Phosphatbinder, die zum Beispiel auf Lantan ist da der Wirkstoff, das ist, gehört zu den seltenen Erden, wird glaube ich auch im Humanbereich verwendet, was auch das Phosphor im Darm bindet. So weit, so schön. Jetzt gibt es aber manche, die vielleicht hier klassisch wie die Frage vorhin von Gabriela, ja, jetzt hat mein Hund erhöhtes SDMA, ich google mal, ah, Phosphatbinder wichtig, ich gebe das mal, auch keine gute Idee. Ja, bitte, wenn ihr einen Phosphatbinder gebt, dann in Absprache mit dem Tierarzt und auch in Absprache nach dem Stadium. Wir machen das bei uns eher zum Ende hin oder wenn du keine andere Möglichkeit hast. Das heißt wieder, ich kann es nur wiederholen, die Basis ist wichtig. Wenn ich eine total phosphorreiche Grundration habe, ich weiß nicht, wie viel Phosphatbinder du da reinkippen willst. Ja? So, ja, das heißt, wir müssen auch so ein bisschen Größenverständnis haben. Es ist natürlich ein Hilfsmittel. Oder manchmal hast du auch Tiere, die fressen einfach nichts anderes. Dann macht es total auch natürlich Sinn.
Wenn du den Phosphatbinder hast, ja.
Aber am Anfang steht...
Also eine gute Alternative auf alle Fälle, finde ich.
Ja, aber es ist halt, man muss halt aufpassen, weil es so gefühlt das Einfache ist. Und mir ist es nur wichtig zu sagen, die Basis ist viel wichtiger. Also ich kann nur sagen, macht erstmal, dass du eine gute Grundernährung hast. Und dann kann man abwägen, gebe ich Phosphatbinder dazu, ja oder nein. Beziehungsweise irgendwann, wir haben ja gesagt, es ist eine fortschreitende Erkrankung. So irgendwann... Hilft es wird halt nicht besser. So. Mhm. Und dann sagst du vielleicht, okay, wenn jetzt der und der Punkt erreicht ist, dann gebe ich noch den Phosphatbinder dazu. Weil du hast ja auch trotzdem noch einen normalen Bedarf. Ja? Also immer so dieses, ich mache jetzt irgendwas. Also lieber mit Sinn und Verstand und auch lieber vielleicht einmal zu viel gefragt oder zu viel geguckt, aber fachkundige Leute dazu auch bitte.
Ich wollte gerade fragen, also weil es gibt ja verschiedene Stadien und dementsprechend muss man ja auch das Futter wieder neu anpassen, nehme ich an, ne?
Ja, du kannst, genau, ja. du kannst es anpassen und deswegen finden auch so diese Early-Stage-Diäten oder auch am Anfang, dass du erstmal sagst, ich baue jetzt eine Überversorgung ab und dann gucke ich mal, das kann Monate gut gehen, das kann Jahre gut gehen, das ist der Verlauf, das ist total individuell und ich finde so dieses Schnellschuss oder ich nehme jetzt einfach und was man halt auch sagen muss, wenn du jetzt sagst, ich gebe jetzt einfach einen Phosphatbinder und da gibt es ja auch unterschiedliche, ja, es gibt ja nicht nur den einen, und dann hast du halt auch das Gefühl, du machst schon alles so. Aber im Prinzip ist, wie gesagt, du kannst mit einem Phosphatbinder eine ganz schlechte Basis jetzt nicht sagen, das auf eine Stufe stellen und sagen, das ist genauso gut. Nein, die Basis ist wichtig und dann davon ausgehend sollte man
jetzt hast du vorher gerade gesagt, also man sollte auf gar keinen Fall jetzt eine Nierendiät machen, obwohl der Hund oder die Katze noch gar nichts hat.
Richtig.
In die Richtung hat die Jessica eine Frage. Mhm. Und zwar, ist es auch bei Hunden ohne bekannte Vorerkrankung sinnvoll, die Nieren, in Klammern wie auch die Leber, regelmäßig zu entgiften?
Ah. Ach Gott, ja.
Mariendistel, Artischocke, sag ich nur.
Ja, Entgiftung ist halt echt so die Frage, weil ich meine, die Niere ist ein Entgiftungsorgan.
Organ, ne?
Ja, die Leber auch. Also die machen das eigentlich für uns.
Ihr Job, ja.
Ich bin da nicht auf diesem Zug, ja, weil ich auch diese Vorstellung oder auch, dass du irgendwo, ich weiß nicht, was für Ablagen oder am Darm, das liest du ja fast zu jedem Organ. Also da bin ich, auf dem Zug fahre ich nicht. Ja, also ich würde sagen, nein. Ich bin wirklich ein Fan, gute Ernährung, Grundernährung, was gebe ich, da einmal schauen, was hat mein Hund oder meine Katze sonst noch im Alltag an guten, positiven, lebensgesundheitsbeeinflussenden Dingen, als sowas zu machen. Aber das ist halt, ne, gut, die Frage kommt, damit beschäftigen sich die Leute, das ist halt sehr aufklärungsbedürftig, das ist jetzt nicht wirklich wissenschaftlich basiert unter Umständen, aber du liest halt da unfassbar viel und dann gibt es dieses Pülverchen und das Kräuterchen oder dann irgendwelche Schemen, fangen sie in Woche 1 damit an, in Woche 2, 3 da, manchmal denke ich mir, das ist fast wie eine Beschäftigungstherapie oder so und ich weiß nicht, ich meine, ich will natürlich, dass meinem Tier es lange gut geht, das wollen alle. Und manchmal denke ich mir, das ist so, vielleicht wird es auch ausgenutzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber du kannst damit halt auch, bist halt auch empfänglich dann vielleicht für Sachen, wo du dann denkst, boah, ich tue jetzt meinem Tier total was Gutes und ich gebe da ganz viel Geld aus oder so und im Endeffekt bringt es vielleicht gar nichts, ja, und es ist einfach nur gutes Marketing, keine Ahnung, schwieriges Thema. Also wir müssten uns jetzt hier tatsächlich, Jessica, drüber unterhalten, was genau du mit Entgiftung meinst.
Dry January.
Genau, Frau Bauer entgiftet auch im Januar, indem sie Alkohol vermeidet, sehr gut, nach den Feiertagen. Bist auch nicht die Einzige, ich habe einige im Bekanntenkreis, ich habe das Dry January schon öfters gehört und das Jahr ist noch nicht so alt. Aber ja, da müsste man mal drüber tatsächlich sich unterhalten, was ist hier gemeint, in welchem Kontext, wie ist da die Vorstellung, dass wir von der gleichen Sache auch sprechen. Ja. Genau.
Nee, aber grundsätzlich, die gute Ernährung ist das A und O.
Ist auf jeden Fall, ist einfach wichtig.
Auch bei der Nierenerkrankung.
Genau. Ob du damit eine Nierenerkrankung vermeiden kannst, I don't know. Ob sie später auftritt, I don't know. Aber Wir müssen auch nicht alles wissen, oder? Es wäre schlimm, wenn du alles wissen würdest.
Nee, manchmal lieber nicht. Außer, dass es bei uns weitergeht am 14. Februar, nämlich am Valentinstag.
Am Valentinstag.
Ja, und zwar bleiben wir eigentlich Richtung Thema, eigentlich Harnsteine wollen wir machen.
Oh ja, das passt. Ja, finde ich gut. Das passt total gut zu dem Komplex. Mhm. Schickt uns eure Fragen. Genau, Harnsteine ist auch was sehr Cooles. Kann man sehr, sehr viel machen über die Ernährung. Sehr dankbare
Frau Dr.
Geschichte.
Fritz findet es cool, Harnsteine. Gut.
Ich mag mein Fachgebiet. Es ist sehr vielfältig. Und du kannst halt viel machen. Das ist halt echt super. Ja, würde ich mich freuen. Machen wir gerne Harnsteine.
info@napfcheck.de. Schickt uns eure Fragen. Oder bei Insta oder Facebook. Wir freuen uns.
Sehr schön. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Manu, für die Moderation. Und ja.
Dann bis Februar.
Hören wir uns bald wieder. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.